Catherine ist sehr sanft und verständnisvoll. Reden Sie mit ihr und Sie werden es verstehen. Yes, Catherine.
So, willkommen zurück, muss man fast sagen, zur nächsten neuen Folge Business Popkultur. Und erstmal an dich. Servus, hallo Andi.
Moin Christian. Ja, long time no see. Genau. Das ist wirklich lange her jetzt seit dem letzten Podcast. Weißt du eigentlich, wie lange?
Ich würde fast tippen, dadurch, dass wir im letzten Podcast viel über meinen Umzug gesprochen haben, dürften es in etwa 10 Monate her sein. Das heißt, wir können uns nicht vorwerfen lassen, dass es ein Jahr gedauert hat, aber trotzdem viel zu lange. Ich glaube, wir haben ja letztes Mal schon erwähnt, wir können jetzt diese perfekte Regelmäßigkeit nicht mehr versprechen. Wir tun, was wir können, aber haben uns auf jeden Fall vorgenommen, für die nächsten nicht 10 Monate zu warten.
Ganz genau. Ja, lange ist es her und wir haben ja zum Glück auch keinen Druck und dafür aber treue Hörer, genau, die mit uns dann dabei bleiben. Ja, im Februar war es. Genau, im Juli war es 2025.
Im Juli, genau.
Also bist du gar nicht so schlecht. Genau.
Genau. Und wir haben auch heute wieder ein paar popkulturelle, ein paar aktuelle Themen und schauen uns einfach mal, wo uns die Folge hinleitet. Wir haben gerade, also unsere Hörer haben gerade schon ein eingesprochenes Zitat gehört. Und ich frage dich einfach mal, die Senatorin, Vorname fällt mir jetzt gar nicht ein, Nachname ist Martin, die Senatorin Martin mit ihrer entführten Tochter Catherine. Ich muss mal gucken, wie viel Hinweise muss ich dir geben, bis dass du auf den Film kommst. Es geht um eine Senatorin Martin. Also den Film kennst du auf jeden Fall. Wir haben sogar, glaube ich, mal eine Folge darüber gehabt. Zumindest haben wir in einer Folge darüber gesprochen. Die hat eine Tochter. Die Tochter ist Catherine. Catherine ist von einem Serienmörder entführt worden. Und Mutter ist natürlich in großer Panik. Doch, es ist genau richtig. Es ist das Schweigen der Lämmer und ich möchte jetzt mal von einer Szene im Film erzählen und dann möchte ich gerne auf ein aktuelles Ereignis kommen, worüber man fast schon nicht mehr hören kann, weil man schon viel zu viel gehört hat, aber vielleicht mal aus einem ganz anderen Blickwinkel die Gesellschaft betrachten. Und zwar gibt es dann die Szene, irgendwie sie spricht mit der Polizei und dann geht es darum, dass jetzt irgendwie so ein Video aufgenommen wird, was dann in den Nachrichten ausgestrahlt wird. Und die Polizei sagt immer zu ihr, wenn Sie zu dem Entführer sprechen, bitte nennen Sie Ihren Namen. Also sagen Sie, dass Ihre Tochter Catherine heißt, sagen Sie, dass sie gerne, was weiß ich, das und das spielt oder so oder das und das bastelt. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass sie im Film sehr, sehr eindringlich auf die Senatorin einreden, dass sie wirklich sagt, bitte sagen Sie, meine Tochter heißt Catherine, meine Tochter ist so und so und so und sprechen Sie den Entführer direkt an. Dann kann ich mich auch noch an dieses Video erinnern, wie sie dann sagt, bitte tun Sie meiner Tochter nichts, sie heißt Catherine, sie ist so und so viele Jahre alt, sie macht nächstes Jahr, weiß nicht, Witze, nee, eingeschult nicht, weil sie ist ja, glaube ich, ein Teenie. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und jetzt kannst du mal raten, woran er hat mich das erinnert.
Oh. Also bei einer Tochter, die entführt wurde von einem Serienkiller.
Um Gottes Willen.
Nee, du meinst, du meinst diese, nennen sie den Namen. Oder?
Genau. Also was das quasi psychisch macht und. Ich finde, wir haben gerade so ein ganz ähnliches Phänomen in der Gesellschaft gemerkt, was es psychisch macht und was es auch von der Dynamik her macht, wenn wir Dingen plötzlich einen Namen geben.
Ja, und dann baut man eine Beziehung und eine Verbindung auf, ne? Und das war so ein bisschen wahrscheinlich auch die Psychologie dahinter, den Serienmörder so ein bisschen auf diesen Pfad zu führen, dass es nicht irgendein Menschenmaterial ist, was er da entführt hat, sondern tatsächlich ein Individuum, Lebewesen.
Genau, und ich spreche natürlich an, ich weiß gar nicht, inwiefern du es verfolgt hast. Ich habe nicht den Bild-Live-Ticker verfolgt, aber man kam ja fast gar nicht dran vorbei. Und zwar ist ja ein Wal gestrandet, ganz in der Nähe. Also das heißt ganz in der Nähe, aber es hat sich jetzt über Wochen hingeschreckt. Mittlerweile ist er nicht mehr gestrandet, mittlerweile wurde er befreit, aber ich glaube, die ganze Geschichte müssen wir jetzt nicht wiederholen, weil ich glaube, jeder hat was davon mitbekommen. Aber erstmal die Frage an dich: Was hast du so über unseren Timmy erfahren? Wie hast du es mitbekommen?
Ich habe es tatsächlich auch über andere Podcasts gehört. Es kam auch, glaube ich, irgendwann in Nachrichten irgendwie mal als Randnotiz. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass da so einen riesen Aufriss drum gemacht hat. Ich habe gedacht, das ist ja noch gar nicht Sommerloch, dass wir jetzt so eine Sommerloch-Geschichte brauchen. Da habe ich das gehört.
Ich fand es ganz lustig, Micky Beisenherz hat in seinem Podcast gefragt, ob das auch ein Zeichen des Klimawandels ist, wenn das Sommerlochtier mittlerweile schon im April kommt.
Ja, genau. Das ist eine berechtigte Frage. Es ist tatsächlich wie eine Sommerloch-Nachricht, weil es war ein Riesenbohai darum. Und ich habe es auch mitbekommen, Menschen, die ja dann sehr steil gegangen sind, vor Ort gegangen sind, mit dem Wal tauchen gehen, selbsternannte Experten. Also jede Menge Trubel, der sich darum ereignet hat.
Bis hin zu Probleme gäbe. Ja. Ja, bis hin zu in Konflikt mit Polizei, Behörden, Petitionen, keine Ahnung, und dann jetzt eine millionenfinanzierte Rettung. Und es hat mich so ein bisschen an diese Szene aus Das Schweigen der Lämmer erinnert, weil am Anfang irgendwie war es in Anführungsstrichen ein Wal, was natürlich sehr, sehr tragisch ist, aber es war ein Wal, der auf natürliche Weise irgendwo gestrandet ist und so schien es ja am Anfang, seine letzten Tage erleben wird. Und plötzlich ist ja eins passiert, und zwar die Bild-Zeitung hat aus dem Wal den Wal Timmy gemacht.
Wie kam es zu dem Namen? Haben die sich den ausgedacht? Kommt der von der Bild-Zeitung? Oder?
Die haben ihn sich ausgedacht, und wenn es mich jetzt nicht total täuscht, so tief war ich auch nicht drin, man hat es was mit dem Timmendorfer Strand zu tun, oder?
Ach so, okay.
Ich glaube, du hast ja angespült gewesen. Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, am Ende geht es in die Richtung. Aber plötzlich, von einem Tag auf den anderen, war es halt nicht mehr der gestrandete Wal, sondern plötzlich war es unser Timmy. Und die Bildzeitung hat natürlich das komplette Material ausgepackt. Ne? Unser Timmy live. Es gab den Timmy Live-Ticker, aber es gab nicht nur den Live-Ticker, es gab sogar den Livestream. Das heißt, du konntest, ich glaube, 24/7 konntest du eine Bildkamera, die auf diesen, also man könnte was den Wal sehen, man konnte so ein Stück Rücken, was da aus dem Wasser rausragt. Aber was die Bildzeitung doch da mit der Gesellschaft gemacht hat, hat mich doch sehr an diese Das Schweigen der Lämmer-Szene erinnert. Und meine These wäre, wenn es zu dieser Namensgebung nicht gekommen wäre, ich glaube, es hätte gar nicht so dieses Riesending ausgelöst, diese fast schon Verbrüderung mit dem Wal. Aber da, also, was sagst du dazu?
Die Brücke ist interessant, zum Schweigen der Lämmer und sich ja die Geschichte zu erinnern, dass dort ja auch ein Name gegeben wurde. Und ich glaube, Namen erzeugen halt Verbindung und erzeugen Zusammenhänge. Und das macht schon etwas, wenn so ein Name gegeben hat. Ich habe übrigens von dem Namen Hope auch zwischendurch mal gehört. Geisterte der nicht auch irgendwie darum?
Hope? Ja, so
war ein genau so. Kleiner Versuch. Also es gibt schon Namenskonflikte fast schon, ne? Komisch an der Stelle. Wie ist es eigentlich ausgegangen? Der ist dann weggeschwommen, der Wal, jetzt tatsächlich mit Hilfe von Bergungsschiffen und so weiter?
Ich glaube, am Anfang hat man ihn immer, also die Kurzfassung ist ja, ich glaube, am Anfang hat man ihn in Anführungsstrichen relativ effizient versucht, einfach freizuspülen, freizubaggern und hat dann irgendwie gehofft, dass er selber rausschwimmt. Dann hat das nicht funktioniert und dann hieß es, glaube ich, okay, er ist nicht mehr zu retten und wir wollen ihm seinen letzten Stunden quasi die Ruhe gönnen. Das war dann, aber dann hat er weitergelebt, also ist nicht verstorben. Und dann war es, glaube ich, der Mediamarktgründer, Milliardär, der dann gesagt hat, pass auf, ich lege ein Konzept vor und ich finanziere die Rettung. Ja, und dann wurde er, glaube ich, in so ein, ja, was ist es? Wie so ein Schlepper mit Pool hinten. Also wie in so ein überdimensionales Aquarium irgendwie reinbuxiert und dann jetzt halt in die Nordsee gebracht mit der Hoffnung, dass er weiter in den Atlantik schwimmt. Und jetzt finde ich ja das ganz Spannende. Also, dass man hofft, dass er gerettet wird, das ist ja was Menschliches, auch mit dieser Namensgebung, mit dieser Vermenschlichung von diesem einen Tier, ist ja was Ähnliches, was wir bei Haustieren erleben.
Absolut, also
wenn wir ein Hausschwein haben und wir nennen das Schweinchen Babe, wie wir eine persönliche Beziehung aufbauen und wie wir quasi wahrscheinlich mal trauern werden, wenn das Schwein nicht mehr da sein wird, das machen wir wahrscheinlich mit der Bratwurst nicht. Also dahinter fragen wir nicht. Das heißt, da ist... Der ist natürlich ein Unterschied, aber auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Und das Spannende war ja, man hat ihn dann, glaube ich, so einen Peilsender angebracht, weil man wollte natürlich, ich glaube, auch aus Forschungszwecken wissen, wie erfolgreich ist die Rettung jetzt gewesen. Aber der ist ja jetzt einfach so rausgejagt worden und ohne Peilsender weiß man jetzt nicht, was passiert. Aber es ist dann jetzt wohl so, dass bei der Befreiung der Peilsender beschädigt wurde und das ganze Thema ist jetzt einfach vom einen Tag auf den anderen komplett vorbei. Also man weiß
ja, man kann ihn halt jetzt nicht mehr orten.
Genau, der ist da jetzt draußen und jetzt ist irgendwie die Bild-Zeitung weiß jetzt auch gar nicht so, was sie machen soll, weil da kommen jetzt so täglich so neue Stories irgendwie. Jetzt hat man die Tierärztin gestern genommen und die hat dann gesagt, an Bord fiel der Satz, endlich ist dieses Mistviech weg. Und das ist jetzt so, also jetzt so, jetzt versucht man aus der Vergangenheit noch so Headlines und Stories zu machen. Aber ja, Live-Ticker, Livestream ist jetzt alles schwer, weil der Peilsender nicht funktioniert. Und es gibt natürlich trotzdem eine Riesendebatte. Ja, also ich finde spannend, was da passiert. Und was ich auch spannend fand, es gibt ja so Experten, die sind, ja, ich sag's mal, für so Randgebiete Experten und selten, ich sag's mal so, in der Masse zu sehen oder selten irgendwie jetzt so das eine Kernthema. Und während Corona war das ja so, plötzlich waren die ganzen Virologen Popstars, weil man halt hier einen Virologen hatte und da und dann haben sie sich gestritten und dann war da eine Debatte und das war ja fast schon wie so popkulturell sich das Ganze anzuschauen, wie sich da die einzelnen Virologen betteln. Und jetzt mittlerweile ist das Gleiche ja mit den ganzen Wahlexperten zu sehen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt jahrelang Wahlexperte war, dann war ich ja wahrscheinlich nur so in meiner Nische unterwegs. Ist ja selten so, dass ich in der Tagesschau jetzt mal zu Wort gekommen bin oder dass ich irgendwie im Radiointerview war. Und plötzlich sind die ganzen Wahlexperten jetzt Popstars. Aber jetzt, wo der Peilsender nicht funktioniert, ist das ganze Thema von jetzt auf gleich weg. Und das ist irgendwie so komisch. Das hat sich so aufgebaut und die Bild-Zeitung hat alles gegeben. Wahrscheinlich war Merch schon irgendwie jetzt so in Produktion. Und jetzt wissen wir gar nicht, was mit Timmy los ist. Was macht man jetzt damit?
Kannst du keine Timmy-Küchenschürze kaufen.
Oder Hof.
Interessanterweise mit den Namen, die haben ja bestimmte Bedeutungen. Gleichzeitig sind die auch redundant. Ne? Also du bist ja auch nicht der einzige Christian, den ich kenne und ich nicht der einzige Andreas wahrscheinlich. Und trotzdem kann man das dann zuordnen. Ich kannte nämlich, als ich ein Kind war bei meiner Uroma, gab es einen Hund, der gehörte dem Pfarrer. Der hieß Timmy. Und jetzt ist mal interessant, jetzt habe ich sozusagen Timmy einerseits mit einem Wal aufgeladen und andererseits mit einer Kindheitserinnerung von einem kleinen süßen Hund, mit dem ich da gespielt habe. Das ist super interessant, ne? Und beide heißen ja dann trotzdem Timmy. Und die Beziehung, muss ich aber sagen, zu Timmy dem Wal konnte ich nicht so richtig aufbauen. Und was mich echt ein bisschen schockiert hat, wenn man dann gehört hat, als was sie sich für Möglichkeiten überlegt haben, den Wal dann vom Strand zu bekommen. Es ist ja dann auch nicht einfach, wenn der dann tatsächlich dort jetzt verreckt wäre. Ja? In Australien sind die das mehr gewohnt. Da gibt es richtige Rettungssquads, so Einsatztruppen, die sich, Truppen ist jetzt übertrieben, ja, aber es gibt Einsatzteams, die sich darum kümmern, diese Wale dann von den Stränden zu entfernen. Und hast du eine Idee, wie die das machen?
Keine Ahnung. Das Einzige, was ich mal gehört habe, ist, gibt es auch so ganze, ich habe mal eine Doku tatsächlich so über, das war kein Doku über gestrandete Wale, aber eine Doku, wo das Thema vorkam. Und da ging es, glaube ich, darum, dass wenn diese Kadaver dann da liegen, die blähen sich dann so auf und das ist richtig Explosionsgefahr, ne? Also richtig, ist richtig gefährlich, wenn irgendwo so ein verendeter, gestrandeter Wal liegt. Und deswegen ist, glaube ich, war es, glaube ich, ein wichtiges Thema. Aber das ist das Einzige, was ich dazu weiß.
Ja, aber du hast schon ein paar wichtige Stichworte gegeben dazu. Also einerseits versuchen sie die natürlich, wenn die irgendwie orientierungslos da rumgeschwommen sind, wieder rauszuleiten mit so bestimmten Booten und Techniken und so. Aber tatsächlich, wenn so ein Wal gestrandet ist, dann wird er gesprengt. Okay. Also du hast ja gesagt, der explodiert so, aber die sprengen tatsächlich den Wal. Das ist jetzt ein bisschen morbid als Vorstellung, Lebewesen überhaupt in die Luft zu jagen. Ja, also unabhängig davon, gerade wenn du den Timmy genannt hast vorher nochmal, ist es, glaube ich, doppelt so schwer. Ja. Wer würde denn jetzt gerne so ein Tier sprengen, mit dem jetzt die Hälfte der Bevölkerung irgendwie glaubt, ein Verhältnis oder eine Beziehung aufgebaut zu haben und eine Verbindung entwickelt zu haben? Ne? Also, ja, das ist schon skurril. Also Wahlteams dort, die sprengen dann die Wale. Das war wohl auch kurz mal hier in der Diskussion. Ich finde den Gedanken einfach sehr absurd, weil das eben so gar nicht vorkommt. Wenn muss irgendwie weg, wir sprengen das. Also das ist schon ordentlich. Das ist schon auch ein bisschen Splatteranteil dazwischen, ne?
Ja. Aber um nochmal auf den Namen zu kommen, also was mir da so gezeigt hat, was jetzt keine neue Erkenntnis ist, aber also hier an dem Fall finde ich es einfach krass, weil es einfach nochmal so viel in Bewegung gesetzt hat und ja auch so eine Millionenrettung und auch mit dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt, aufgelöst hat. Was für eine Macht letztlich dann noch die Presse? Also hier, wie gesagt, hier die Bild-Zeitung, weil sie, glaube ich, dann initial war, den initialen Namen gegeben hat. Weil die These ist ja, hätte sie das nicht gemacht, wäre es nie zu dieser Millionenrettung gekommen, weil diese Aufruhr und diese große Bewegung und auch diese Proteste. Ich meine, wenn das Ding keinen Namen hat, dann hätte es auch keine Timmy-Schilder gegeben, weil so ein rettet ein Wahlschild wäre, glaube ich, nicht so angekommen. Also was für eine Macht dann auch die Presse hat, einfach durch so eine Namensgebung sowas auszulösen.
Ja, die Reichweite ist halt frappierend, ne, von den neuen Medien. Ich vermute mal auch, dass sich gerade im Internet dann eine Menge auch dann dazu gebildet hat an Gruppen Pro und Contra, die ihre Zeit dann damit vertrieben haben, Argumente zu finden, warum es jetzt eine Nachricht wert ist oder warum eben auch nicht. Ja, ja. Und was jetzt los war. Ja. Ich frage mich halt, womit diese Leute sonst ihren Alltag füllen. So, ich meine, wenn diese Nachricht halt so viral und steil geht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Nachricht, wo wir drüber sprechen jetzt und uns darüber wundern, wie eigentlich so eine Identität so eine Dynamik auslösen kann.
Ja, gleichzeitig ist meine These, gibt dem Ganzen, also wenn der jetzt wirklich kein funktionierender Peilsender ist, dann gibt dem Ganzen mal 3-4 Wochen und dann ist es ja, schon fast
ich glaube,
so gefühlt irgendwie so 4 Jahre her oder so.
Also ich glaube auch als Podcast insgesamt stellen wir uns ganz hinten an mit dem Thema jetzt gerade. Die meisten haben es wahrscheinlich schon durchgenudelt, gerade die öfter auch Podcasts machen. Bei uns staut sich sowas ja dann immer an.
Genau, genau. Wir sind sehr late to the party.
Und gleichzeitig sehr zeitlos als Podcast, ne? Also richtig. Das könnt ihr auch in 5 Jahren noch hören.
Ja, ich habe mal so zurückgedacht. Kannst du dich noch an weitere Sommerlochtiere erinnern? Ich meine, das ist ja so der Klassiker, ne? So, ich kann mich erinnern, irgendwann ist in Bremerhaven doch mal so ein, war das in Bremerhaven? Also irgendwo ist so ein Reptil mal aus so einem Klimahaus geflohen, das war so ein Thema.
Ja, das gab es doch vielleicht gar nicht richtig. Ja. Dann wurde ein Schwein gesehen und für einen Wolf gehalten irgendwann mal, in Brandenburg, glaube ich. Oder Wildschwein, und dann dachten sie doch, es ist ein Wolf, nee, oder ein Hund oder so.
Nee, war es nicht ein Wolf, der für einen Löwe gehalten wurde?
Also oder so, irgendwie
das
so,
Regal genau. Drüber. Also das war doch ein Thema, das war vor 2-3 Jahren oder so in Berlin.
Ja, immer wenn ein Eisbärenbaby irgendwie zur Welt kommt, ist das ein Riesending.
Ja? Richtig. Der Löwe,
Knut,
der Löwe
hat keinen Namen auch, bekommen. Knut, den Eisbären hat man Knut genannt, glaube ich.
Genau, also sind wir mal gespannt. Also Wolf hatten wir schon, Löwe hatten wir schon, Wal hatten wir schon, irgendein komisches Reptil, also, was in Bremen geflohen ist, hatten wir schon.
Christian, wie ging es denn dann jetzt eigentlich aus? Also das hat ja, wir sind gestartet mit dem Schwein-Dilemma und dem einen Namen geben, nennen sie so und so, ja, sag ihr, dass sie so und so heißt. Das hat dort nicht so viele Punkte gebracht, oder?
Doch. Das hat mega, das hat mega, mega geholfen. Also ich weiß nicht mehr so genau, wie, also das Video glaube ich nicht, also ich meine, der hat sogar gesehen, aber die Tochter, also das Entführungsopfer, das hat das dann aufgenommen und er hat ja dann, gibt es ja dann diese berühmten Zitate im Film, wo er diese Lotion dann so runterwirft und sagt, er sagt ja auch immer, es reibt sich den Körper mit Lotion ein, also er sagt ja nicht irgendwie, hey, reibt dir den Körper du mit der Lotion oder sie ein, oder so. Genau, sondern er sagt, es reibt sich. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass sie dann wirklich auch sagt, so, mein Name ist Catherine, ich bin nicht es. Also, dass sie wirklich das dann aufgreift. Und ich meine, das hat zu geführt, es gibt auch diese Filmszenen, wo er dann mit sich selber ringt. Und das ist sehr, sehr gut schauspielerisch dargestellt, weil du merkst dann, wie in seinem Kopf das Ganze so ringt zwischen, okay, es ist ein Ding, es ist ein Mensch, es ist ein Ding, es ist ein Mensch. Also du merkst, wie er so in sich plötzlich so zögert, in sich plötzlich, ja, so wie so gefangen ist in seinem Wahn. Und das hat schon geholfen. Am Ende ging es ja, also ich glaube, den Film hat mittlerweile jeder gesehen oder der ihn nicht gesehen hat, der ist jetzt selber schuld. Am Ende hat es ja dazu geführt, dass es einfach Zeit gebracht hat. Also dass das Ganze einfach nochmal dieses den Mordprozess des Serienkillers verzögert hat, sodass am Ende die Tochter befreit werden konnte.
Also Namen sind auf jeden Fall sehr identitätsstiftend, ne? Also nach der Geburt Andreas oder Christian genannt zu werden, dann bist du halt dein ganzes Leben Andreas oder Christian, ne? An der Stelle. Ja. Oder halt Timmy jetzt an der Stelle, wobei er in seiner Wahlcommunity bestimmt einen anderen Namen hat. Und damit grenzt man sich ja auch von außen ab dann. Also ich bin halt dieser Name dann quasi, oder dieser Name ist dann jetzt mein Attribut, ne? Es gibt ja Leute, die ändern ihren Namen auch manchmal. Ja. Wie ist es eigentlich bei Filmbösewichten? Die kriegen ja immer nochmal, also hier zum Beispiel, wenn wir jetzt an Star Wars denken, ja, Darth Vader, der hat auch, ja, auch irgendwann mal sowas durchgemacht, dass er seinen Namen verändert hat, oder der hieß doch nicht immer so.
Ja, der war ja auch gut, oder? Also ich muss sagen, ich war nie der Star Wars-Fan. Also ich weiß hier, es gibt den Skywalker, es gibt Darth Vader, ich habe das Ganze auch einmal gesehen, aber ich war jetzt nie. Ich war nie der, nie der Star Wars-Fan. Also aber er war ja gut. Er war ja der Vater
von Skywalker. Noch, genau. Ja.
Und da hieß er auch Skywalker böse.
Irgendwie, ne?
Genau, genau. Und dann wurde er böse und dann weiß ich gar nicht, ob er sich dann selber den neuen Namen gegeben hat, ob er ihn, aber da war quasi die Änderung des Namens war ja quasi parallel zur Metamorphose des Skywalkers zu Darth Vader.
Na, und das ist ja das Interessante, mit dem Identitätswechsel gibst du dir dann auch ein neues Label, ne? Das haben ja einige gemacht, auch, denk an Prinz, ne? Also Prinz hat ja mehrfach diese Dinge durchgemacht, oder?
Ja.
Da kennst du dich besser aus.
Ja, also Prinz, dann war es, irgendwann war es nicht Symbol oder so?
Die also Artist immer, formerly known as Prince.
Genau, und dann genau.
Symbol. Also
da war eine ganze Menge dabei. Letztlich auch, wir haben doch eine ganze Podcast-Folge über Elton John gesprochen. Mhm. Was ja auch ein Künstlername ist, und in dem Film Rocketman wird das auch sehr, sehr stark behandelt, wie er quasi seine eigene Kunstfigur ja geschaffen hat und quasi da reingeschlüpft ist. Und da gibt's ja auch die Szene, so wie er sagt, nenn mich nicht, oh Gott, jetzt fällt mir der richtige Name ein, Reginald oder so, irgendwas mit Reggie. Auf jeden Fall sagt er irgendwie so, ich bin nicht Reginald, nenn mich Elton John. Und da merkt man quasi, wie er quasi durch seine Kunstfigur ja letztlich auch seine eigene Identität geschaffen hat. Und er hat jetzt irgendeinen Fantasienamen genommen, das finde ich ja das Lustige, mit Elton John hat er ja auch ein, wenn man so will, Namen genommen, der ja aus normalen Namen besteht. Er hat sich ja nicht Lion Prince genannt, sondern er hat sich ja quasi Elton John genannt und hat sich damit quasi eine zweite Identität geschaffen. Gibt's ja häufig. Gibt's ja nicht nur bei Sängern, gibt's ja teils sogar bei Autoren, bei denen man es gar nicht so denken würde, dass Autoren sich eine eigene Identität geben.
Ja, Künstlernamen oder Autorennamen, genau, wo man sich dahinter quasi schützend versteckt oder so, ne, und nicht unter seinem eigenen Namen dann herausbringt. Namensfindung ist ja auch ein interessantes Thema, also wenn du Kinder hast und dann in der Zeit der Schwangerschaft dann überlegst, ja, was für ein Name wird's denn jetzt? Es gibt ja ganze
Bücher,
Webseiten, Services darüber.
Ja, man kann da ja absurd reingehen. Ich weiß noch, als wir da einen Namen gesucht haben für unsere Kinder, war es dann auch so, okay, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Menschen auf der Welt, die diesen Namen tragen, die etwas ganz Schlimmes gemacht haben, und womit, was ist so das Erste, woran man denkt, wenn man irgendwie den Namen hört, und womit verbindet man das? Und ganz gefährlich ist ja, wenn man so Filmnamen nimmt oder so Seriennamen, wie gut wird denn der Film altern, wie gut wird die Serie altern? Ich kann mich noch daran erinnern, bei Game of Thrones, da gab es ja die Daenerys Targaryen, die über Staffeln hinweg quasi die Gute war, also die Gute, die für Freiheit kämpft und die ganz viele Menschen befreien will. Und dann gab es ganz viele Eltern, die ihre Tochter Daenerys genannt haben.
Daenerys?
Ja, also Daenerys Targaryen, die Drachenfrau aus Game of Thrones. Und dann ist die halt irre geworden in der letzten Staffel und hat alle umgebracht. Und dann sind die ganzen Daenerys-Kinder da. Das ist halt scheiße gelaufen. Das ist sowas bei den Daenerys-Kindern.
Das war
so exotisch, waren wir da nicht unterwegs.
Aber es geht ja auch noch exotischer. Hast du mal gehört, wie die Kinder von Musk heißen? Also der hat ja ganz viele Kinder, ne? Also relativ viele.
Ist der nicht einmal das griechische Alphabet durchgegangen? Geht es so in diese Richtung? Heißt die nicht so Epsilon und keine Ahnung?
Ungefähr so. Und ich habe gerade mal gegoogelt, also X, X2, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, oder auch Techno Mechanicus.
Oh, okay.
Oder Exa Dark Side Real oder Sidereal. Also ganz, ganz außergewöhnliche Namen. Und ich glaube, das spielt ja auch was mit, ne? Du nennst dein Kind nicht dann mit so einem schnöden Namen, wie sie alle haben, sondern du kreierst natürlich dann als reichster Mann der Welt einen Namen, der nur bei dir ist und den du dir selber ausgedacht hast und der irgendwas Technokratisches vielleicht auch in sich trägt, ja?
Und setzt natürlich eine Struktur, die das weitere Leben schon mal beeinflusst.
Mhm.
Also, ich sag's mal, Michael Jackson hat seinen Sohn Prince Michael genannt. Das ist ja auch jetzt nicht, sagen wir mal so, es ist ein bisschen konträr zu dem, dass er ja immer sehr bedacht war, seine Kinder nicht der Öffentlichkeit zu zeigen und Gesichter nicht zu zeigen und dann, aber ich sag mal so, wenn ich mich irgendwo vorstelle, mein Name ist Prince Michael, dann ist das natürlich, ich tippe mal, da wird's nicht 1 Million Stück von geben.
Da ist es aber auch so, dass es ihn natürlich gleichzeitig zum König macht, ne? Also, das ist ja auch, wenn ich mein Kind Prinz nenne, dann bin ich ja der König automatisch. Das heißt, es hat ja auch was mit mir zu tun, dann sehr stark, diese Namensvergabe, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, man merkt schon so, bei ganz vielen Superstars ist dieses Thronfolgedenken auch mit drin, ne? Also, wie viele prominente Menschen nennen dann den Erstgeborenen noch den eigenen Namen mit Junior dahinter? Also, findet man ja tatsächlich relativ häufig. LeBron James, also Bronny genannt, also die Kurzform von LeBron, aber Bronny Junior, man entdeckt es doch relativ häufig. Ja, was man doch mit so einem einfach, jetzt könnte ich ja sagen, einfach erfundenen Artefakt vom Namen so alles herstellen kann, ne? Also ich meine, letztlich, das ist ja etwas, das geben wir uns selber, das ist ja nicht so wie Haarfarbe, Augenfarbe, was sich irgendwie biologisch an, sondern ich gucke dich jetzt einfach an. Und wenn du es mein Kind wärst, sage ich, das ist jetzt ein Sebastian. Aber was das für...
Das ist jetzt ein Horst.
Ja, genau. Aber was das jetzt auslösen kann, wie man darüber debattieren kann, was da auch dann sich eine zweite Identität nochmal einen anderen Namen geben. Also Wahnsinn, was für eine Macht Namen haben.
Ja.
Weißt du eigentlich, wer damit angefangen hat?
Mit Namen?
Ja. Also gab es das schon
überhaupt nicht?
Ja.
Also seit Identitäten...
Ich stelle mir immer die Frage. Wenn es
Identitäten und Menschen gibt, gab es auch Namen.
Also meinst du, die haben irgendwann angefangen und gesagt, du, das ist total schwer und dann.
Ich denke schon, das ist halt der Dunkelhaarige. Oder seit man sich auf andere bezogen hat, gibt es auch Namen, würde ich sagen. Namen sind ja schon wirklich super alt. In der Antike hört man das oder auch in weiter zurückliegenden Sagen. Also, ich gucke gerade mal, die ältesten schriftlich überlieferten Namen stammen aus Mesopotamien ca. 3000 vor Christus. Ja? Namen wie Kushim.
Das ist eine ganze Ecke, ja.
Aber Namen sind ja auch viel älter als Schrift. Also man geht davon aus, dass seit mindestens 100.000 bis 200.000 Jahren auch Namen existieren. Und wir geben ja Dingen auch Namen. Also selbst wenn wir ein Tier bezeichnen, das ist ein Fuchs, das ist ja auch ein Name und eine Zuschreibung, damit wir das irgendwie dann Christian sagen können, das ist ein Fuchs und nicht, das ist ein kleines Tier auf 4 Beinen, was rötliches Fell hat. Das macht es ja dann viel leichter, ne?
Ja, und wir haben auch, also vielleicht so ein weiteres Thema, wo ich finde, wie viel Bohai wird um den Namen gemacht, ist ja, wenn der Papst stirbt und es kommt ein neuer Papst, dann ist ja immer so Zeit, also dann hat man ja meistens so 2-3 Wochen Zeit, weil das dauert ja, bis die sich alle einig geworden sind. Mhm. Genau, das dauert ja alles und dann hast du erstmal tagelang schwarzen Rauch und irgendwann hast du halt weißen Rauch und dann ist Habemus Papam. Aber dann wieder philosophiert wird, oh, und gibt er sich den Namen und nimmt er den und dann wird da richtig was so in seine Machtherrschaft schon rein. Oh, er gibt sich den Namen, das heißt, er wird wahrscheinlich eher konservativ sein, er wird eher moderner sein, er hat sich den Namen gegeben und das ist das zurück auf dem Kaiser XY und der war immer lieb zu Kindern, das heißt, wir glauben, dass jetzt mit der Kirche das und das passieren wird. Da wird ja tagelang nur darüber geredet, was für einen Namen er sich gibt. Ist auch für den Papst selber schwer. Also, wenn ich so Papst wäre und dann so, okay, jetzt muss ich mir irgendeinen Namen geben, aber das kann ich ja nicht mal eben so machen, wenn ich dann weiß, was für eine Wirkung das hat. Aber das finde ich auch noch so ein Themenfeld, wo die Namensgebung eine ziemlich krasse Auswirkung hat. Nennt er sich jetzt Papst Benedikt, Papst Leo oder wie auch immer, wo dann stundenlang, tagelang, wochenlang sinniert wird, was der Name über seine Regentschaft sagt.
Interessant. Und es gibt ja auch Doppelnamen, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe ja keinen. Unseren Kindern haben wir einen Doppelnamen gegeben, ja, weil wir uns nicht entscheiden können, dann macht man einfach noch einen Namen dazu. Aber das ist schon ein interessanter Punkt, sich zu überlegen, wer welchen Namen sollte es jetzt denn geben. Ich habe gerade mal geguckt, was der offiziell längste Name ist. Gehörte wohl einem Amerikaner. Ich habe den Eindruck, dass der auch irgendwie eine deutsche Wurzel hat, denn der Nachname von Hubert Blaine ist Wolfe Schlegel Steinhausen Bergersdorf irgendwie. Und das ist aber nur die Kurzversion, weil der originale Name hatte wohl 746 Buchstaben. Ich stelle mir vor, das ist ziemlich schwer dann zu unterschreiben dabei. Und jetzt mal, was ist denn der kürzeste Name? Was denkst du? Wie viele Buchstaben hat der kürzeste Name?
Also eigentlich ist ja nur jetzt die Wahl zwischen ein und zwei Buchstaben. Weil zwei Buchstaben wird es wahrscheinlich häufig geben, ja. So Xi ja. Oder Xi. Ein, naja, also wenn du so fragst, es wäre total langweilig, wenn zwei Buchstaben ist. Also wird es ein Buchstabe sein?
Ja, ist wirklich ein Buchstabe. In Korea und China kann man sich O nennen. Es gibt ja auch die Geschichte der O irgendwie, ne?
Ah.
O. Also O ist irgendwie ein Name, den man sich geben kann. Und ansonsten gibt es natürlich Yo oder Ed oder Qi, wie du sagst, ne? Qi.
Mhm. Sehr gut. Machen wir da mal den kleinen Sprung. Jetzt versuche ich mal eine meisterhafte Brücke zu schlagen. Oh, wir haben ja mal eine Folge zu der Zauberer von Oz aufgenommen. Haben über die Yellow Brick Road gesprochen. Es gab eine Verfilmung von dem Zauberer of Oz. Es gibt halt die ganz, ganz alte. Und es gab zwischendurch, glaube ich, mal 70er, 80er eine Verfilmung. Und weißt du, welcher Popstar da mitgespielt hat? Ich meine als Löwe. Oder als Blechmann, weiß nicht. Aber weißt du, welcher Popstar da mitgespielt hat?
Es ist diese amerikanische Version, so koloriert.
Die Identität des Popstars spricht für Amerika.
Oh, nee, ich habe den Film vor mir, aber ich kann mich nicht... Nee.
Michael Jackson hat bei der Zauberer von Oz mitgespielt.
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Bei einer Verfilmung. Und damit ist, glaube ich, jetzt auch nicht die Verfilmung, an der man so als erstes denkt, wenn man an der Zauberer von Oz, weil das, glaube ich, die von Judy Garland, die ganz alte, schon die prägende. Aber kannst du es gerne mal zwischendurch gucken, weil ich habe selber auch noch nie mit Michael Jackson gesehen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass Michael Jackson bei einer Verfilmung von der Zauberer von Oz
ist. Ich google es gerade mal. Ja.
Und da kannst du mir helfen, ob er der Löwe war. Ich meine, er war der Löwe.
Ja, er sieht Blechmann. Aus wie ein Löwe hier im Kostüm.
Ah, ja. Ja.
Sieht eher aus wie der Löwe. Ja, interessant. 1978 ist ja doch schon eine Weile her. Mit Diana Ross auch.
Oh, also waren sogar mehrere Popstars, aber auch amerikanisch. Und das bringt mich natürlich zum
zweiten. Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, er ist eher der Strohmann, so sieht das hier aus.
Ah, okay, ja.
Nicht der Löwe, ja.
Also nicht der ängstliche Löwe, sondern die, wie heißt es denn? Vogelscheuche,
genau.
Es gibt ja.
Vogelscheuche.
Schon ein bisschen länger her, Zauberer von Oz, aber es gibt den Löwen, es gibt die Vogelscheuche, dann gibt es den Blechmann, den Blechroboter. Und ich glaube, das war's.
Na, und Ellie dann, oder beziehungsweise.
Ja, und halt Ellie als Hauptrolle, genau. Und Oz selber.
Oder Alice, genau.
Genau. Und das bringt mich natürlich. Ich weiß nicht, ob du auch das mitbekommen hast, aber seit zwei Wochen ist ja das Biopic von Michael Jackson im Kino. Also kurz Michael
genannt. Habe ich gesehen, ja.
Und da finde ich einen Wahnsinn, wie kontrovers darüber diskutiert wurde. Und da, also mir geht es jetzt nicht darum, dass wir den jetzt irgendwie den Fall aufdröseln und zu sagen, was ist da juristisch. Aber einfach so diesen Effekt. Es kommt halt raus und es ist eine Riesendebatte. Also darf man einen Film rausbringen, darf man es nicht? Und muss der Film jetzt auch die Vorwürfe, muss er die beleuchten? Darf er kritisch sein? Darf man überhaupt nur das Musikalische oder ist das jetzt schön Färberei? Ich finde es ein Wahnsinn. Also ich kann mal sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir anschauen, aber wenn ich so ein Biopic sehe, und das finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, geht es mir nicht darum, eine Dokumentation zu sehen, wo ich jetzt sage, ah, ich will jetzt eine Dokumentation über die Wahrheit, sondern ich weiß, ein Biopic ist meistens ein Film, in der eine künstlerische Reise beschrieben wird. Also wie jemand künstlerisch, was er geleistet hat und wie es passiert ist, was für Einflüsse er hatte und wie er letztlich zu einer Kunstfigur wurde. Das ist was ganz entscheidend, wie er zu einer Kunstfigur wurde. Dass es natürlich gerade bei Michael Jackson so kontrovers wurde, das finde ich spannend, aber da zwei Gedanken nochmal, die ich damit teilen würde, bis du auch so ein bisschen was dazu sagen kannst. Das erste ist so die Dynamik, die passiert ist, weil es war ja so, es war ja 2005, gab es ja einen Riesenprozess, der riesige Wellen geschlagen hat. Da ist er dann in allen Anklagepunkten freigesprochen. Danach war dann plötzlich so wie so eine Welle, also das Pendel ist von ganz da nach ganz da und plötzlich war er wieder so der Heilsbringer schlechthin und über die Kunstfigur hinaus wurde diese Person wieder sowas von aufgeladen mit, pass auf, das ist ja letztlich ein Weltretter und keine Ahnung was alles gewesen. Dann ist er verstorben, dann ist das Ganze nochmal krasser geworden und dann ist später mit Leaving Neverland nochmal von zwei mutmaßlichen Opfern noch eine Doku rausgeworfen wurde und das Pendel ist wieder in eine ganz andere Richtung. Das erste Spannende, was ich finde, ist die Beobachtung. Da, das sage ich jetzt mal durchaus auch kritisch, die Dokumentation, die rausgekommen ist, das ist ja letztlich ein, ja, wenn man so will, ein Werk. Es war jetzt nicht von Netflix, aber es ist natürlich eine Dokumentation, die auch auf kommerziellen Erfolg jetzt
ja, anders machen die das, klar. So, das ist, anders geht es so, ja in dem Business auch überhaupt genau. Nicht.
Genau, und natürlich, was danach passiert sind, sind wieder auch Millionenklagen, die natürlich was mit Geld zu tun haben. Unabhängig davon, was davon war und was nicht wahr ist, das wird sich wahrscheinlich nie in Gänze herausfinden lassen. Finde ich es krass, wie dann plötzlich sowas, was man, also was wirklich als Doku, die natürlich auch rausgebracht wurde, um Geld zu verdienen, wie dann plötzlich so eine Meinung wieder so gehuscht im Sinne von so, ey, hast schon auf Netflix gesehen, Michael Jackson ist schuldig. Also weißt du, wie ich meine? So plötzlich wird sowas dann so genommen. Und dann habe ich mich so hinterfragt, so, hey, sollte dafür nicht ein Rechtssystem zuständig sein? Und ist es nicht kritisch, wenn dann irgendwann so, ich sag's mal so, popkulturelle Sachen wie Serien, Dokumentationen, Filme plötzlich dann herangezogen werden, um letztlich juristische Urteile zu treffen? Und deswegen, das finde ich krass, weil es gibt ja durchaus viele Medien, die jetzt sagen, hey, man darf das nicht rausbringen, weil es ja nachgewiesenermaßen XY das und das und das. Das finde ich schon krass. Also ich selber, wenn ich sehe, ich trenne das für mich, weil ich weiß, dass ich eine Kunstfigur sehe und ich weiß, dass letztlich alle Künstler der Welt auch nichts anderes sind als Menschen, wie es auch auf dem Rest der Welt gibt. Und da wird es sehr, sehr gute Menschen geben. Da wird es Menschen geben, die haben schlimme Dinge getan. Es wird ganz normale Menschen geben, aber letztlich sind es eben Menschen. Wir wissen es da eben nicht. Aber ich finde es so krass, wie zum einen plötzlich Filme, Dokumentation so als juristisches Beweismaterial herziehen. Also ist es nicht, findest du es nicht problematisch?
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind wirklich zwei Ebenen. Das eine ist ja juristische Bewertung und das findet ja in der Regel auch im Gerichtssaal statt. Also selbst Wie absurd es auch manchmal ist, ne? Also wo man sich sagt, also von außen sieht es ja ganz anders aus und jetzt wird hier aber juristisch das so verhandelt. Und die Grundlage für diese juristischen Urteile sind ja tatsächlich Gesetze, ja, und genau. Beweisverfahren. Und dagegen ist ja so eine Show, ich sage jetzt mal Show, ja, so ein Biopic, also etwas, was du kommerziell verwerten willst, was vielleicht auch ein bisschen kontrovers extra gestrickt ist, was polarisieren soll, was die Leute dazu bewegen soll, sich das anzuschauen. Das ist ja jetzt keine Juristerei. Und ganz bewusst ist es ja so, dass zum Beispiel in den USA oder auch bei solchen Gerichtsverfahren dann die Geschworenen, das kennt man ja auch aus diesen Filmen, ne? Die Jury, kannst du dich erinnern?
Genau.
Die würden ja dann, die werden ja dann abgeschirmt und für zwei Wochen müssen die dann irgendwo in ein Hotel ziehen und sollen keine Nachrichten mehr kriegen, um genau das eben nicht zu haben. So gefärbte, meinungsgefärbte Berichte oder Reportagen oder Dokumentationen über diesen Fall, um sich dann wirklich dieses juristische Bild machen zu können. Deswegen glaube ich, das ist ja, das eine ist halt Gossip und tatsächlich aus einer beobachtenden, voyeuristischen Perspektive das Ganze einordnen, sich darüber aufregen, echauffieren, solidarisch sich zeigen. Und das andere ist tatsächlich die Bewertung ganz nüchtern irgendwie im Gerichtssaal. Jedenfalls jetzt bei diesen ganzen gerichtlichen Themen ganz grundsätzlich. Aber welches Echo das auslöst und dass es dann so ein Diskussionsthema wieder wird, das ist halt ein popkulturelles Phänomen. Und wenn Es war ja zum Beispiel so, wie hieß denn der Footballspieler, der auch bei Nackte Kanone mitgespielt hat und ja auch wegen dem Mord an seiner Frau angeklagt wurde.
Ja, und der dann irgendwie, das mit dem Handschuh, ne? Der dann irgendwie vor Gericht den kleinen Handschuh und der dann da freigesprochen wurde, später aber in einem anderen Verfahren schuldig gesprochen wurde. Also quasi, ich glaube, er musste nicht ins Gefängnis, musste aber dann Geld zahlen. Und 8 Jahre später ist er wegen Waffenbesitz oder so dann doch jahrelang. O.J. Simpson war es.
O.J. Simpson, genau. Also O.J. Simpson, also das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ja? Also da merkte man auch, okay, also rein juristisch, alle, die von außen drauf geguckt haben, mit dem Handschuh und alle Beweise und Doku, sagt er eigentlich, ey, der ist schuldig. Ja, trotzdem hat das Rechtssystem den irgendwie freigelassen. Da sieht man wieder diese Unterschiede zwischen der juristischen Bewertung, Einordnung, Beweisführung und dem, was halt auf der Straße oder vor dem Bildschirm diskutiert, verhandelt und sich echauffiert wird oder halt im Internet. Ne? Also deswegen sind es zwei Unterschiede, aber es ist krass, welchen Einfluss das tatsächlich hat auf die eigene Meinungsbildung, weil tendenziell ist es ja so, das hat, also solche Dokumentationen haben ja einen gewissen Unterhaltungswert, bei Johnny Depp beispielsweise, ja, dieser der Prozess dort, den die miteinander hatten. Aber es ist natürlich keine juristische, das ist halt nicht das Gericht, ja, die Straße ist halt nicht das Gericht.
Ja, und also es gibt ja zwei Dokus hier bei Michael Jackson. Einmal dieses Biopic, was jetzt wirklich als Hollywood produziert wurde, und es gab diese sehr bedrückende Doku vor 3, 4, 5 Jahren, das Leaving Neverland, wo die zwei mutmaßlichen Opfer halt sehr eindringlich geschildert haben, was ihnen passiert ist. Und also es ist ja eine Grundproblematik drin, und zwar, und das ist ja etwas, das erleben wir, ich finde, heute erleben wir es nicht mehr so oft, aber früher haben wir es relativ häufig gemerkt, dass wir berühmten Personen so viel aufgeladen haben. Also quasi, dass wir jemand, der gut singen konnte, gesagt haben, hey, du musst jetzt gleichzeitig aber die Welt retten, du musst gleichzeitig aber die Kinderarmut retten, du musst gleichzeitig aber am besten der nächste amerikanische Präsident werden und du musst dich doch jetzt mal, keine Ahnung, du musst dich jetzt mal öffentlich äußern, wie wir den Nahostkrieg lösen. Also, ne? Also, dass wir quasi das dann auch so aufladen, was dann natürlich heißt, dass diese Fallhöhe wahnsinnig ist. Und was genau zu diesen Extremen führt. Und letztlich, klar, also wenn ich jetzt mal nicht die Kunstfigur, sondern den Menschen Michael Jackson, ist dann ein Riesenschatten, ein Riesenblackbox, die sich nie so auflösen lässt, die, klar, wenn man jetzt in die beiden Extremen lag, du findest ein Narrativ, warum die Opfer doch am Ende dann ganz, ganz viel Millionen Geld und Millionen klagen und deswegen haben die doch Beweggrund zu lügen. Du findest aber genau andersrum genauso ein Motiv, warum sie jahrelang das nicht gesagt haben und jetzt, also wir werden es nicht herausfinden und du findest für beide Narrative. Aber die Grundproblematik ist doch, dass wir ein Mensch, der ein künstlerisches Talent hatte und sehr, sehr viel musikalisch geleistet hat, aufladen wollen mit so Weltretter-Attitüden, oder?
So eine Idealisierung, ne? So eine genau. Idealisierung und oder manchmal auch eine Dämonisierung. Also beides geht ja irgendwie, weil da sind die Künstler halt Projektionsflächen, stellen sich genau dazu ja auch hin und irgendeine Resonanz erzeugen sie. Ich finde ja, dass die Biopics tendenziell immer sehr positiv so Dinge zeichnen, also wenn es tatsächlich so ist, diesen Künstler jetzt mal zu porträtieren, oder? Das also finde ich ja tatsächlich. Ist immer so, dass man so eine Sympathie irgendwie dann aufbaut, dann doch zu diesen Menschen.
Man hat es bei Rocketman, Elton John, da hat man, da gab es genau die gleiche Diskussion. Da gab es auch die Diskussion, er selber, er hat halt mitgewirkt. Also wird er selber, also das ist so Kritik, so ein bisschen wird er selber sehr als Opfer dargestellt. Der Vater ist so der Böse und er musste irgendwie da raus und alles, was vom Vater kommt, wird als sehr negativ und sehr hierarchisch und sehr unter Druck setzend empfunden. Alles, was von Elton John ist eher so, hey, ich musste ja in Drogen flüchten, weil es ging ja gar nicht anders und dann hatte ich einen ganz geldgierigen Manager, was wahrscheinlich irgendwie alles wahr ist, aber schon natürlich so klar aus so einer Opferhaltung. Aber natürlich, er war selber mit dran beteiligt, das war da eine Kritik bei Freddie Mercury. Da war es auch so, dass man natürlich insbesondere auch die Drogenzeit von Freddie Mercury, auch die Münchener Zeit, die kann man durchaus auch kritisch beleuchten. Also das war jetzt nicht so, dass das ein von guten Taten gepflasterter Weg nur war, sondern da waren genauso kritische Dinge. Wird weitestgehend auch ausgeblendet in Bohemian Rhapsody. Und jetzt bei Michael Jackson logischerweise auch so. Also natürlich haben sie das, aber ich glaube eben das. Und ich finde es schwer, das finde ich aber durchaus schwer an diesen Biopics, wenn sie versuchen, immer so diese persönliche Geschichte mit reinzunehmen. Also auf der einen Seite kann ich es verstehen, wenn es um den künstlerischen Einfluss geht. Also keine Ahnung, es gab ja auch das auch den Film von Elvis. Das finde ich dann schon spannend zu sehen. Hey, wer war da gerade Präsident und was für politische Bewegung war und was für Lieder hat er selber da aufgenommen? Aus diesem Blickwinkel. Und auch bei Elton John, in was für einer Lebensphase war, was ist so ein, keine Ahnung, so ein flippiges Lied wie Don't Go Breaking My Heart, was soll das vielleicht so ein bisschen übertünchen, in was für einer Phase kam das raus. Aus den Gesichtspunkten finde ich schon relativ spannend, aber ich finde, ein Biopic sollte auch immer noch ein Biopic bleiben und sollte gar nicht versuchen in dieses andere, weil das, ich glaube, das ist so ein, du wirst kein gerecht, wenn du da in dieses Muster rein. Also es ist kein Film über einen Menschen, es ist ein Film über eine Kunstfigur.
Genau, und das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ne? Ich habe übrigens neulich, ist schon eine Weile her, das Biopic oder die Reportage über den größten Musikhoax der Musikgeschichte mir angeschaut. Hast du vielleicht auch schon gesehen?
Nee.
Nee? Weil du gesagt hattest vorhin, die Zeit von Freddie Mercury in München, damals war ja noch sehr viel Popkultur auch in Deutschland immer mal zu Gast. Ne? Auch Bon Jovi, der in Berlin war.
Erzähl mal weiter.
Und es gab ja auch eine Band, die sich formiert und gegründet hat und von Deutschland aus die Welt erobert hat.
Milli Vanilli.
Ja, genau.
Doch, den Film habe ich geschaut. Vanilli. Girl, ja? You Know It's True, ja. Mit Matthias Schweighöfer.
Genau, als dieser Produzent da, genau.
Ja.
Genau. Also auch ein interessantes Ding, wo die Identität letztendlich nochmal dargestellt wurde. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, Ende der 90er war das ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, da war ja Milli Vanilli, Girl You Know It's True und so weiter, ein riesiger Hit. Und dort haben sie jetzt auch die Biografien der beiden Sänger oder Protagonisten, eigentlich müsste man sagen Tänzer, nochmal nachgezeichnet, bis hin zu dem Absturz dann von dem einen
Der eine ist ja auch verstorben. Dort, ne? Der eine ist ja gar nicht da klargekommen, ist auch in Drogen, Alkohol, glaube ich, so ein bisschen versunken und ist dann letztlich verkraftet. Gestorben.
Der hat sich verkraftet, dass dieser aufsteigende Stern halt so einen Niedergang gefunden hat. Ne? Ah, ist schon ein krasser Hoax auch gewesen, ne? Muss man ja mal sagen.
Ja.
Wir müssen nur Playback singen.
Ja, also, und auf der einen Seite finde ich, wenn das Ganze heute passieren würde, kein Mensch wird's jucken. Also damals so ein Riesenskandal, was hin dazu geführt hat, dass da einer in den Tod letztlich getrieben wurde durch diesen Hype und auch durch diesen Absturz, der passiert ist. Ich bin mir sicher, wenn heute rauskommen würde, Ed Sheeran hat seine Lieder gar nicht selber gesungen, wäre zwei Wochen später keiner egal.
Meinst du?
Alle würden trotzdem die Lieder hören.
Viele Boybands kann ich jetzt auch nicht, also glaube ich auch nicht, dass die jetzt alle totale Koryphäen im Singen waren wahrscheinlich, ja. Aber das Ding war ja dort, dass die wirklich nie irgendwas gesungen haben, aber frontal nach vorne gesagt haben, wir sind jetzt hier, das singen wir und tanzen gleichzeitig. Ja, der Rhythmus hat sicherlich auch sein Zugehöriges getan, dass das halt trotzdem ein Popphänomen war und die Dinge ins Ohr gehen und so weiter, ja. Also
und das Spannende ist ja, nachdem dann einer... Ich weiß nie, wer von beiden gestorben ist. Es ist ja Rob und Fab waren es, glaube ich. Auf jeden Fall der nicht gestorben ist, der ist ja danach noch auf Tour gegangen. Also der ist, wo er dann auch selber gesungen hat. Und wenn man sich
semi-erfolgreich, ne? Also
der hat keinen neuen Hit rausgebracht. Aber was schon krass ist, du musst das mal auf YouTube eingeben, das ist ja das Krasse, der kann singen. Also das ist jetzt nicht so, dass der nicht singen kann. Der ist dann tatsächlich sogar im Duett mit einem der wirklichen Sänger von Milli Vanilli, also die im Hintergrund gesungen haben, die sind dann zusammen auf Tour gegangen. Und wenn man mal auf YouTube dann sich so einzelne Ausschnitte anguckt, das ist schon krass. Also der kann wirklich singen. Also war irgendwie unnötig, aber...
war irgendwie unnötig. Wollte er ja auch irgendwie. Aber ist schon... Ja. Also die Geschichte war dann schon, und das ist halt das Interessante, das meinte ich auch beim Biopic, irgendwie jedes Leben ist ja irgendwie interessant. Jetzt kann man sagen, naja, aber vielleicht diese Biografie nicht, aber ich glaube, wenn man jetzt einen guten Regisseur oder einen guten Erzähler so ransetzt an so einen Stoff und sagt, jetzt verfilm doch mal die Geschichte, die Biografie von Christian, ja, dann könnte der da bestimmt was Interessantes draus machen, wo emotional packende Momente drin sind und so weiter. Natürlich ist es nicht, ich bin jetzt auf jeder Bühne unterwegs, aber ich glaube, dass tatsächlich jede Biografie eine gewisse interessante Aspekte hat, weil jetzt natürlich wir alle durch irgendwelche Dinge durchgehen müssen, die dann irgendwie schwierig sind, wo Enttäuschungen sind, Verliebtheit und so weiter. Aber klar, sowas wie wir, sag mal, verarschen die ganze Welt und machen einen Welthit, der überall in allen Ländern Nummer 1 geht, richtig steil, und die ganze Industrie hängt hinterher oder rennt hinterher. Dann sagen wir auf einmal, naja, das hat jetzt doch nicht, der konnte gar nicht singen. Auch natürlich, weil die sich intern total auf den Sack gegangen sind. Ne? Also die haben sich ja halt überhaupt nicht mehr verstanden, und dadurch ist es ja auseinandergebrochen. Sonst hätten sie das System bestimmt noch eine Weile fahren können. Aber dadurch, dass die so übermütig wurden, die Protagonisten Rob und Ferb,
ja, was, klar, was ich so ein bisschen, also ich weiß ja nicht, wie alt unsere Hörer hören, aber Milli Vanilli war so ein bisschen auch vor meiner Zeit. Also diesen absoluten Höhepunkt, den habe ich gar nicht so, den habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber deswegen erzähle ich ihn dir mal hier, mein Junge. Dankeschön. Ich hab den Film angeschaut und ich habe danach mal so geguckt, okay, wie viel haben die denn so verkauft und wie erfolgreich war das denn? Die waren so richtig krass erfolgreich. Also wir haben ja damals wir haben vor ein paar Minuten über Michael Jackson gesprochen, von dem Verkauf, also jetzt natürlich nicht, Michael Jackson war über 40, 50 Jahre mit seinen Alben erfolgreich, aber wenn man so diese paar Jahre nimmt, wo die da waren, dann war die vom Verkaufszahlen her so in der Region von Michael Jackson, wie viele Millionen Alben die verkauft haben. Und die haben ja auch damals dann den Musikpreis gewonnen. Das war ja der Skandal, dass sie dann den Preis irgendwie, nehmen sie ihm nicht entgegen. Und ich meine sogar, dass sie sich gegen Michael Jackson durchgesetzt haben. Und dann kam es raus. Kann aber sein. Sie haben ja den Preis bekommen, dann haben sie ihn noch entgegengenommen, dann haben sie ihn noch so öffentlichkeitswirksam später zurückgegeben, den Preis, und dann geht's halt
dahin. Absurd, da merkst du halt wirklich, da denkt da keiner mehr irgendwie ganz klar. Nee, aber das war ein riesiger Hype damals, das auf allen Musikzeitschriften, Radio, Fernsehen, das war ein richtiger Hype, ja. Das ging an keinem vorbei. Also jeder, der in dieser Zeit gelebt hat, hat davon auf jeden Fall irgendwie gehört. Ja. Christian, das war jetzt eine Reise über Namen, das Schweigen der Lämmer bis hin zu Milli Vanilli.
Namen, Michael Jackson, Biopics, Milli Vanilli, da war eine ganze Menge mit dabei, und knapp 50 Minuten, da haben wir doch mal einen ganz guten Startschuss wieder gemacht.
Würde ich sagen, haben wir abgeliefert, und jetzt lassen wir uns vielleicht nicht mehr 10 Monate Zeit bis zur nächsten Folge. Halten uns das aber offen, ne?
Genau, halten es uns offen, versuchen schneller zu sein, und ja, ich sage Dankeschön für die Folge und dann bis zum nächsten Mal.
Das war ein sehr interessanter Einblick, Christian. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.